ARD Sounds.
Es ist Mittwoch, Mitte Oktober 2003. Ein Mann, der wie ein leicht schmuddeliger Rentner wirkt, bärtig, Trenchcoat, beiger Schlapphut, betritt eines der berühmtesten Museen der Welt, die Tate Britain in London. Das Museum mit der weltweit größten Sammlung britischer Kunst vom 16. bis 21. Jahrhundert. Der Mann geht an der Sicherheitskontrolle vorbei. Eine große Tragetasche in der Hand. Die Security beachtet ihn nicht. Zu dieser Zeit glauben Museen noch, es sei nur gefährlich, wenn BesucherInnen Dinge aus ihren Räumen hinaustragen, nicht wenn sie sie hineintragen. Der Mann geht in den zweiten Stock hoch. Sein Ziel? Saal 7. Diesen Saal hat er sich extra ausgesucht. Für gewöhnlich ist es hier sehr ruhig. Auch heute. Alles passt perfekt. Als die Museumsaufsicht gerade weg ist, zieht der Mann ein kleines Ölgemälde mit Goldrahmen aus der Tragetasche. Dann klebt er es an eine freie Stelle an der Wand. Einfach so. Zwischen idyllische Landschaftsgemälde mit Hirten und Schafen aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem Bild zu sehen? Eine ländliche Szene. Ein Haus oder eine Kapelle in einer hellen Lichtung im Wald. Die passt noch einigermaßen zu den anderen Gemälden im Saal. Im Vordergrund aber ist ein blau-weißes Plastikabsperrband aufgemalt. Das Absperrband der Polizei. Es hält den Zugang zu dem Haus im Wald versperrt. Ohne ein Zeichen der Nervosität greift der Mann ein zweites Mal in die Tragetasche. Diesmal holt er ein großes weißes Schild aus Karton heraus, klebt es sorgfältig neben das Gemälde. Die Bildunterschrift.
Crime Watch UK has ruined the countryside for all of us. Crime Watch UK hat uns allen die Landschaft ruiniert.
Crime Watch UK, das ist die britische Version von Aktenzeichen XY ungelöst. Eine Fernsehsendung, in der echte Verbrechen rekonstruiert werden. Auf dem Pappschild steht weiter:
This new acquisition is a beautiful example of the neo-post-idiotic style. Diese neue Erwerbung ist ein schönes Beispiel für den neo-post-idiotischen Stil. Little is known about Banksy, whose work is inspired by cannabis resin and daytime television. Es ist nur wenig über Banksy bekannt, dessen Arbeiten von Cannabis-Harz und dem Tagesfernsehen inspiriert sind. Jeder Besuch an einem abgelegenen, schönen Fleckchen fühlt sich inzwischen so an, als könnte man jederzeit belästigt werden oder weggeworfene Leichenteile finden. Presented by the artist personally in 2003. Überreicht vom Künstler persönlich im Jahr 2003.
Dann läuft der Mann im Trenchcoat ruhig Richtung Ausgang. Seine Tasche ist leer. In der Tate hängt das eingeschmuggelte Bild jetzt an der Wand. Eine Stunde, zwei Stunden, mehrere Stunden. Keiner vom Museumspersonal bemerkt die ungewöhnliche Neuerwerbung. Doch endlich gibt der Kleber nach. Das Gemälde fällt von der Wand. Was dann passiert, beschreibt ein Kunststudent, der zu dem Zeitpunkt zufällig in der Nähe war, in einem Zeitungsbericht so.
Als das Gemälde auf den Boden gefallen ist, lief ein Sicherheitsbeamter etwas panisch zu ihm hinüber. Dann hat er gemerkt, dass etwas nicht stimmt und hat andere Sicherheitsleute gerufen.
Auch Banksy meldet sich zu Wort. Er erzählt, dass er das Ölgemälde auf einem Straßenflohmarkt erworben und das Polizeiabsperrband drüber gemalt hat.
Die Leute fragen oft, ob Graffiti Kunst ist.
People often ask whether graffiti is art.
Jetzt muss es das ja sein.
Well, it must be now.
Es hängt ja schließlich in der Tate.
It's been hanging in the Tate.
Diese Aktion von Banksy ist eine direkte Kampfansage an die Kunstwelt. Sie ist gleichzeitig aber noch etwas anderes. Ein Marketing-Geniestreich. Banksy scheint ein ganz klares Ziel zu haben. Fame. Wie wir heute wissen, es hat geklappt. Nach dieser Aktion in der Tate Britain ist Banksy in ganz England bekannt. In den letzten zwei Folgen bin ich der Frage nachgegangen, wer Banksy sein könnte und wo er herkommt. Klar ist, er kommt aus der Graffiti-Szene der 80er und 90er Jahre in Bristol.
There were one or two Banksy pieces at Barton Hill, early ones.
Es gab ein oder zwei Banksy-Werke in Barton Hill. I mean, frühe Werke.
You know, as he tells it, he was one of the little kids.
Wie er das erzählt, war er eines der kleinen Kids, die herumgestanden und zugeschaut haben.
I don't ever remember meeting him at that time, but apparently he was there.
Durch das harte Vorgehen der englischen Polizei gegen Graffiti-Sprayer hat Banksy gelernt, wie wichtig Anonymität ist.
Viele wurden verhaftet. Viele sind für ihre Verbrechen ins Gefängnis gekommen. Für nicht mehr und nicht weniger als das, was Banksy tut.
In dieser Folge geht es darum, wie Banksy es schafft, vom illegalen Sprayer auf den Straßen Bristols nach ganz oben zu kommen. Wie schafft er es, nicht nur in England, sondern auf der ganzen Welt bekannt zu werden? Und zu welchem Preis? Am Anfang steht auf jeden Fall ein Ortswechsel.
Well, I have to take London. Ich muss London erobern. No excuses.
Well, hold up, before we get started.
Guess who's coming? Guess who's coming? Guess who's coming?
Ich bin Ortrun Schütz. Back again. Who is he? Und das ist Banksy.
Banksy.
Rebellion oder Kitsch? Ein ARD-Original vom RBB. Alle Episoden gibt es schon jetzt in ARD Sounds. Folge 3: Banksys Aufstieg. Ich bin in Shoreditch, in East London, direkt neben einer Eisenbahnunterführung. Hier hat Banksy im Jahr 2000 seine erste Ausstellung in London gehabt. Illegal. In der Rivington Street Ausstellung zeigt er die Greatest Hits seiner Anfangszeit in Bristol. Auch seinen Blumenwerfer. Die Graffitis von damals sind schon lange überstrichen. Neue Street Art ist darüber gemalt. Trotzdem ist hier alles voll mit Touristen und Stadtführungsgruppen.
Take your pictures and then we'll talk about it under the bridge.
Denn Banksy ist zurückgekommen. 3 Jahre nach seiner Ausstellung in der Unterführung hat er direkt daneben, in einem kleinen Hinterhof von einem Club, an die Wand gesprayt. Dem Cargo Nightclub. Zwischen den beiden Banksys stehen Müllcontainer. Die Graffitis von 2003 sind mit Plexiglas abgedeckt. Das eine zeigt einen Hund, der mit einer Bazooka in ein Grammophon feuert. Das andere einen Polizisten mit einer Taschenlampe in der Hand und einem Pudel mit Schleife im Fell an der Leine. Davor steht ein Tourist und ich daneben.
What do you think about it?
It's very beautiful.
You like it?
Yeah, very.
What do you like about it?
I don't know.
Dem Tourist gefällt das Graffiti. Was daran, weiß er nicht so genau. Hier herrscht Ehrfurcht und Ratlosigkeit. Allein auf alte Banksy-Graffitis zu starren, hilft nicht, um wirklich zu verstehen, was Banksy in den Nullerjahren in London gestartet hat. Mir wird klar, ich muss mit jemandem reden, der wirklich dabei war bei Banksys Aufstieg, bei Banksys Getting Up. Der Street-Artist Pure Evil ist so jemand.
Ich war zu der Zeit in Kalifornien und habe gehört, dass in London spannende Dinge abgehen mit Street Art.
I was in California.
Besonders mit Banksy.
And I could hear that stuff was going on in London that was interesting with Street Art, particularly Banksy.
Anfang 2000 geht das Schlag auf Schlag. Fast jede Nacht tauchen in den Straßen von London Werke von Banksy auf.
And then I ended up back in London in the thick of it.
Und dann bin ich wieder zurück nach London, mitten ins Geschehen.
Pure Evil gehört zum Dunstkreis von Banksy. Nach meinen Informationen hat er ihn später sogar ab und an bei Aktionen unterstützt. Heute ist er ziemlich bekannt, wenn auch nicht so berühmt wie Banksy. Sein Markenzeichen? Poppige Drucke von Stars. Elvis Presley, Madonna oder die Queen zum Beispiel. Und vor allem die Träne. Eine dicke, überdimensional große Träne an einem Auge der Stars, die hinuntertropft. Doch zurück nach London, ins Jahr 2000.
Die Gespräche in der Kneipe um die Ecke waren so.
Oh, have you seen the new piece? Or
habt ihr das neue Graffiti gesehen?
Really mean? You know, what does this one mean?
Banksy erschafft damals eine ganze Armee von Ratten. Ratten mit Pinseln, Ratten mit Bohrern, Ratten, die mit einem Propeller auf dem Rücken geschnallt durch die Luft fliegen. Auch andere Motive wiederholen sich. Polizisten mit gelben Smileys statt Gesichtern. Affen, die die Herrschaft für sich beanspruchen und Explosionen auslösen. Die Graffitis tauchen irgendwo in der Stadt auf. Oder besser, nicht irgendwo, sehr genau platziert.
In Graffiti you talk about reach, you talk about being able to get to the top of a building.
Bei Graffiti geht es um Reichweite, um die Möglichkeit, auf die Spitze eines Gebäudes zu gelangen.
That kind of got me thinking about street art.
Banksy war so etwas wie ein Genie, wenn es darum ging, einen Platz für sein Graffiti zu finden, wo es gut sichtbar war.
On a bridge,
zum Beispiel an einer Brücke über einer belebten Straße.
That would get noticed.
Doch Banksy macht noch mehr. Er hasst die schicke Kunstwelt mit ihren Galerien. Deswegen eröffnet er seine eigenen Ausstellungen, illegal, auf der Straße.
Banksy hat in gewisser Weise das Gegenteil von Kunstausstellungen gemacht.
Er beschreibt seine illegalen Ausstellungen zum Teil in seinen Büchern, die er ab 2001 veröffentlicht. Wie er einfach mitten am Tag hinter einem geklauten Baustellenschild getarnt und als Maler verkleidet mit einem Kumpel seine Kunst an die Wand sprayt.
We got the artwork up in 25 minutes. Wir haben die Kunstwerke in 25 Minuten aufgehängt
and held an opening party later that week with beers and some hip-hop pumping out of the back of a transit van.
An jedem Graffiti gibt es einen Aufkleber mit einer Nummer. Mit dieser Nummer kann sich jeder, der mag, die Graffitis als echte Banksy-Drucke im Internet bestellen. Nicht besonders teuer, vielleicht um die 50 Pfund pro Stück.
You would have people who were, you know, taxi drivers and
das waren Taxifahrer und Fußballfans, alle möglichen Leute aus verschiedenen Bereichen, die sich dafür interessiert haben.
So verdient Banksy sein erstes Geld mit Graffiti. Das inspiriert Pure Evil und seine Freunde.
Vielen von uns ist ein Licht aufgegangen.
A kind of light went on in a lot of our heads at that point of that night where we didn't really have to try and break into galleries and try and have an exhibition. We could do it ourselves.
Wir mussten nicht mehr in Galerien eindringen und versuchen, eine Ausstellung zu bekommen.
And so, you know, the streets became the gallery.
Und so wurden die Straßen zur Galerie.
Rather than us going cap in hand to the galleries saying, oh, could we have a retrospective, please?
Es ist witzig, dass Pure Evil das sagt. Er ist heute nicht nur Street Artist, er ist jetzt selbst Galerist mit zwei Street Art Galerien, ganz in der Nähe von der Unterführung, in der Banksy seine erste illegale Ausstellung in London hatte. Ich frage mich, ob sich Banksy hat feiern lassen in dieser ersten Zeit. War er damals noch mit dabei, mitten unter den Menschen in der Menge? Vielleicht sogar ohne Tarnung?
Nope.
Kein bisschen.
Completely anonymous.
Völlig anonym.
Never saw him, really.
Ich habe ihn nie wirklich gesehen.
Und dann, als Banksy noch ziemlich neu ist in London, passiert etwas, von dem die ganze Welt sofort weiß, das ist eine Zeitenwende. Etwas, das Banksys Motive verändern wird und ihn den nächsten Schritt gehen lässt in seinem Getting Up.
Es scheint so zu sein, als seien also zwei Flugzeuge jeweils in diese 414 Meter hohen Türme des World Trade Center hineingerast.
Der 11. September 2001. Zwei Flugzeuge fliegen in das World Trade Center in New York. Ein islamistischer Terroranschlag. 2753 Menschen sterben. George W. Bush, damals Präsident der USA, erklärt danach den Krieg. Nicht gegen ein Land. Gegen den Terrorismus.
America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world.
Amerika und unsere Freunde und Verbündeten schließen sich all jenen an, die Frieden und Sicherheit in der Welt wollen.
And we stand together to win the war against terrorism.
Und wir stehen zusammen, um den Krieg gegen den Terrorismus zu gewinnen.
Die Taliban in Afghanistan sind die ersten, gegen die die USA zusammen mit Verbündeten wie Großbritannien und Deutschland in den Krieg ziehen. Als nächstes steht der Irak auf der Liste. Die Erzählung von US-Präsident George W. Bush und dem britischen Premierminister Tony Blair damals? Saddam Hussein, der Diktator im Irak, besitze Massenvernichtungswaffen. Damit wollen sie Luftangriffe und eine Invasion rechtfertigen. Obwohl ein Team aus UNO-Waffeninspekteuren versichert, dass sie absolut keinen Anhaltspunkt für die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak finden können.
Wir haben sehr sorgfältig gesucht und Sie haben ja jetzt auch gehört, dass die US-Inspektoren bisher auch nichts gefunden haben, obwohl sie in den entscheidenden Waffenlagern gewesen sind.
Viele Menschen rund um den Globus wollen diesen Krieg verhindern. Sie haben eine Befürchtung. Der eigentliche Grund für diesen Krieg, das ist Saddam Husseins Öl. Am 15. Februar 2003 gehen Menschen aus ca. 800 Städten rund um die Welt auf die Straße. Allein im Hyde Park in London versammeln sich bis zu 1 Million Menschen.
Londons Wahrzeichen Big Ben umflutet von Demonstranten. Es waren bereits morgens so viele, dass die Polizei sie früher losziehen ließ.
Bei diesen Protesten gegen den Irakkrieg ist Banksy mit dabei. Oder besser, von ihm gestaltete Plakate, die er an Freunde und Passanten verteilt. Auf einem ein Mädchen mit Zöpfen und Rock, das eine Fliegerbombe umarmt. Ist es das, was Banksy will? Ist er ein Friedensaktivist? Oder nutzt er einfach nur die Menschenmenge und den Protestkonsens durch alle Altersschichten, um auf sich als Künstler aufmerksam zu machen? Um das herauszubekommen, fahre ich mit einem Experten zum einzigen noch erhaltenen Banksy-Graffiti auf der Straße in Deutschland. Zum Mädchen, das die Bombe umarmt. Zum Bombhugger.
Ich nehme mich jetzt schon auf.
Ja, ja, ja.
Okay, wir fahren jetzt irgendwie...
Pinneberg müsste eigentlich auch passen, oder? Weil zwei Stationen...
Banksy hat das Mädchen, das die Bombe umarmt, 2002 in Hamburg gesprayt.
Hauptbahnhof.
Jungfernstieg.
Bei meiner Suche nach dem Graffiti werde ich von Ulrich Blanchet begleitet, dem Banksy-Experten in Deutschland. Sogar die BBC interviewt ihn ab und an. Angefangen hat er mit dem Thema in seiner Uni-Abschlussarbeit, als Banksy noch kaum einer kannte. Mittlerweile ist er in Heidelberg habilitiert, also fast schon ein Banksy-Professor. Ja.
Hast du es noch nie gesehen vorher?
Das Original nicht, nee. Ich kenne nur Fotos. Ich mache mir nicht so viel als Original tatsächlich. Ich schaue mir lieber Fotos an.
Ehrlich?
Bombhugger war längere Zeit hinter Plexiglas geschützt, bis jemand 2015 mit blauer Farbe dick das Wort Graffiti oberhalb der Scheibe auf den Beton gesprayt hat. So dick, dass die blaue Farbe hinter die Plexiglasscheibe gesickert ist. Eine Stiftung hat Banksys Bombhugger dann wieder restauriert.
Ist das die Steinwegpassage? Ja, ich glaube schon mal, ich habe von den Fotos diese Beton.
Wir sind angekommen.
Was ist das, Beton?
Wir stehen vor zwei Betonpfeilern. Auf beiden ist das gleiche Graffiti in Sichthöhe gesprayt. Ein Mädchen mit Rock und Pferdeschwanz, das eine Fliegerbombe umarmt. Einfarbig, in Schwarz. Nicht groß, ungefähr so hoch wie mein Unterarm. Die Graffitis sehen verdammt ähnlich aus. Unter beiden steht Banksy. Welches hat er 2002 wirklich selbst gesprayt? Ulrich Blanchet überlegt und weiß es auch nicht.
Also ich hänge bei sowas nicht am Original. Ich finde das Original bei sowas nicht wahnsinnig relevant.
Ich finde es unglaublich. Nicht einmal ein echter Schablonen-Graffiti- und Banksy-Experte kann anhand dieses Graffitis schnell und einfach entscheiden, welches das Original-Banksy-Werk ist. Schablonen-Graffitis lassen sich einfach zu leicht nachmachen und fälschen. Das heißt aber auch, es ist wirklich schwer zu sagen, wann und wo auf der Welt Banksy die Spraydose wirklich selbst geführt hat und wo nicht. Vielleicht hatte er Helfer. Denn vor allem in dieser Zeit, der Zeit von Banksys Getting Up, da ging es ja um Masse.
Also es ist aber jetzt auch nicht der einzige Bombhugger in Hamburg, sondern es gibt noch einen zweiten, ich glaube in der Nähe von der Reeperbahn, war noch ein anderer. Also er hat zehn in Hamburg gemacht, von denen ich weiß, und zweimal den Bombhugger.
Wenn einer davon in der Nähe der Reeperbahn war, muss von den beiden Bombhuggern hier also auf jeden Fall nur einer ein echter Banksy sein. Wir entscheiden uns für das Graffiti, bei dem wir drumherum vier Bohrlöcher im Beton finden. Hier hing früher die Plexiglasscheibe. Absurderweise ist es genau das Graffiti, unter dem Fake steht. Ich frage Ulrich Blanchet, was Banksy seiner Meinung nach mit dem Graffiti sagen will.
Also Bombhugger ist der inoffizielle Titel und bezieht sich auf Treehugger natürlich, also so dieses Bäume umarmen, aber so dieses Krieg umarmen in einer Zeit, wo, also es ist ja kurz vor dem Irakkrieg auch dann, also das, da gibt es einige so Kinder mit, die mit Bomben spielen oder irgendwie, also es ist typisch Banksy, dass er irgendwie was Brutales mit was Sanftem kombiniert und daraus kreatives Kapital schlägt und das halt immer ein bisschen provokant wirkt. Wie man das dann sehen kann, wie man das interpretieren kann, geht in verschiedene Richtungen. Da ist es zu frei dafür.
Deswegen werde ich an dieser Stelle auch nicht schlauer. Ist Banksy wirklich ein Friedensaktivist oder will er sich international bekannt machen? Mit ganz vielen Graffitis mit seinem Tag drunter, überall auf der Welt. Und dann sagt Ulrich Blanchet etwas, was den Bombhugger mit einem anderen Werk von Banksy verbindet. Ein Werk, das ihr schon kennt.
Also das ist auch eine Vorstufe von dem Girl with a Balloon. Also was ist da dann, wo es ja auch um Waffen geht eigentlich.
Was Ulrich Blanchet hier so nebenher erwähnt, weiß wahrscheinlich fast niemand über Banksys berühmtes Mädchen, dem der Ballon wegfliegt.
Ein Motiv, das bei der Schredder-Aktion zerstört worden ist. Auch in diesem Graffiti thematisiert Banksy den Irakkrieg. Warum wird klar, wenn man weiß, Girl with Balloon ist Teil des Artworks vom Album Think Tank von Blur, einer der erfolgreichsten Britpop-Bands der Zeit. Banksy hat ihren Auftrag angenommen und 2003 alles für dieses Album gestaltet. Alle Singles, alle Poster, alles. Nach Einschätzung von Ulrich Blanchet erscheint das Motiv Girl with Balloon auf der Single-Auskopplung Good Song das erste Mal überhaupt. Ein Song gegen den Irakkrieg. Aber was hat das Bild Girl with Balloon selbst mit dem Anti-Irak-Kriegsprotest zu tun? Ulrich Blanchet erklärt es mir am Telefon. Girl with Balloon ist hinten drauf auf der Single. Erst mit dem Bild auf der Vorderseite, dem Cover, ist die Bildergeschichte vollständig.
Der erste Teil ist ein Berg mit Waffen, auf dem zwei Kinder stehen. Die haben dieses Herz, diesen Herzballon noch in der Hand und halten Händchen. Und auf der Rückseite ist dann nur das Mädchen und der Ballon ist weggeflogen. Noch ganz in Schwarz-Weiß, noch nicht mit Rot. Das ist die erste Fassung.
Die erste Fassung von Banksys Girl with Balloon ist also ziemlich politisch. Erst aus dem Kontext gelöst und auf Tassen gedruckt wird daraus Kitsch, mit dem auf der ganzen Welt Geld verdient wird. Wenn es Banksy ernst ist mit seiner Kriegskritik, müsste ihn das ziemlich stören. Aber war er es nicht selbst, der das Mädchen mit dem Luftballon einzeln an eine Wand gesprayt hat? Auf jeden Fall macht die Albumgestaltung für Blur Banksy in den Nullerjahren bekannter. Endlich auch außerhalb der Graffiti-Szene. Sie bringt Banksy allerdings auch das erste Mal den Vorwurf aus der Graffiti-Szene ein, sich zu verkaufen. Banksy selbst sieht das anders.
Es war eine gute Platte und ziemlich viel Geld.
If it's something you actually believe in, doing something commercial doesn't turn it to shit just because it's commercial.
Wenn es etwas ist, an das man wirklich glaubt, wird etwas Kommerzielles nicht zu scheiße, nur weil es kommerziell ist.
Er hat es ja wirklich in einer Zeit gemacht, wo er noch absolut nicht mit seiner Kunst Geld verdient hat. Also das waren Zeiten, da hat er irgendwie für einen Druck 50 Pfund genommen oder weniger teilweise auch. Also das war absolut nicht so, dass er da irgendwie leben konnte.
Das mit dem Leben durch seine Kunst läuft 2003 bei Banksy immer besser. Er eröffnet ein paar Monate nach dem Erscheinen vom Blur-Album seine erste große Ausstellung. Zwar nicht in Galerien, aber diesmal legal, in einer Lagerhalle in England, bei der er seine Kunst, viele Drucke und seine Bücher verkauft. Mit genug Werbung vorab.
Er ruft die Medien an, er schickt ihnen Fotos.
Während ich die verschiedenen Zeitungsinterviews durchgehe, die Banksy in England gegeben hat, stoße ich auf den ersten Artikel über Banksy in Deutschland überhaupt. Unfassbar. Da beschreibt die Journalistin Mia Raben doch tatsächlich, wie Banksy so ist.
Der geheimnisvolle Gast aus London und sein Gefährte trommeln ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch. Sie sehen müde und blass aus. Beide arbeiten meist nachts. Heute haben sie eine Tagesschicht eingeschoben und sitzen gegen 10 Uhr abends auf weißen Plastikstühlen an einem Plastiktisch in der Oranienstraße.
Hat Mia Raben Banksy wirklich persönlich getroffen? Es könnte sein. Banksy hat 2003 tatsächlich in Berlin gesprayt. Hallo?
Hi, Ortrun.
Hallo, hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Ich habe nicht immer so tollen Empfang.
Die erste Frage, die mich brennt, interessiert, wieso durfte gerade Mia Banksy persönlich interviewen? Ihre Antwort kommt komplett unerwartet. Sie war einfach nur eine Praktikantin mit einer guten Idee für ihren ersten Artikel.
Als ich dann in der Themenkonferenz in der Lokalredaktion beim Tagesspiegel sagte, ja, ich kenne da auch so ein paar Graffiti-Künstler aus Hamburg und die haben vielleicht einen Draht zu diesem Banksy. Also es war so die Zeit, wo er so langsam bekannt wurde. Und dann dachten, ja, mach mal, geh mal hin.
Mia stellt also über ihren Schulfreund, einem angesehenen Sprayer aus Hamburg, den Kontakt in die Londoner Graffiti-Szene her. Tatsächlich schafft es bei Banksy das nötige Vertrauen. In der Szene hält man zusammen. Banksy gibt sein Okay.
Und das war für mich eigentlich so das Aufregende daran, dass ich jetzt für den Tagesspiegel einen Artikel schreiben durfte und gar nicht so sehr Banksy zu treffen.
Mia fährt also im August 2003 ins Kunsthaus Bethanien in Kreuzberg. Dort macht Banksy bei der Ausstellung Backjumps mit mehreren Graffiti-SprayerInnen mit. Erst wartet sie ein bisschen, ein paar Leute informieren Banksy, dann steht er plötzlich vor ihr. Und sagt, dass sie gerne den Tag in Berlin mit ihm verbringen kann. Unter zwei Bedingungen. Erstens, Mia darf sein Äußeres nicht beschreiben. Zweitens,
er hat zu mir gesagt, er will auf gar keinen Fall, dass sein richtiger Name genannt wird, weil den hat er mir genannt. Und das war ihm mega wichtig, dass ich das nicht sage. Und das werde ich auch nicht sagen.
Und woher weißt du, dass er wirklich Banksy war?
Keine Ahnung, das war irgendwie klar. Also das fing ja damals erst an, 2003. Da war er ja noch nicht so wahnsinnig bekannt. Der war ja erst seit ein paar Jahren in London. Die Frage hat sich gar nicht gestellt, ehrlich gesagt. Also ich weiß es ganz sicher, dass er es war, auch aus anderen Gründen. Aber das sage ich jetzt nicht.
Es ist wie immer. Wenn ich mit Leuten spreche, die Banksy persönlich getroffen haben, wird es an bestimmten Stellen sehr geheimnisvoll. Allerdings, Mia hat Banksys Aussehen in ihrem Artikel eben doch beschrieben. Zumindest in Teilen.
Wenn Banksy lacht, blitzt ein silberner Schneidezahn auf. Die Kombination aus silbernem Ohrring und Goldkette erinnert zudem an seine Herkunft. 1974 geboren, wuchs er im Arbeiterviertel von Bristol auf. Heute bekommt der gelernte Fleischer Lob von Damien Hirst, kaufen Musiker wie Massive Attack oder Portishead seine Werke.
Ich weiß, dass Banksy in Interviews ganz unterschiedliche Geburtsjahre angegeben hat. Von einer Fleischerausbildung erzählt er zwar immer wieder in Interviews, aber bei dieser Sache habe ich meine Zweifel. Das klingt so extra proletarisch. Eins muss allerdings wirklich stimmen, wie er aussieht. Banksy ist ein Mann, damals um die 30. Mia hat ihn ja selbst gesehen. Sie beschreibt ihn als netten, zugänglichen Typen und nennt ihn etwas systemfremd.
Das hat man natürlich auch gemerkt. So. Das war ja Teil seiner ganzen Aura auch, dass er eben so sein eigenes Ding macht.
Banksy nimmt Mia einfach mit. Erst zeigt er ihr die Ausstellung in Bethanien, dann geht's nach Berlin-Mitte mit der U-Bahn. Zu einer Ausstellung von japanischen Street Artists.
Und als ihr dann U-Bahn gefahren seid, da hat er auch nicht irgendwie versucht, besonders geheim, Sonnenbrille, keine Ahnung, sich irgendwie zu vermummen. Er ist da ganz normal mit dir U-Bahn gefahren.
Ja, genau. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass im Jahr 2003 irgendjemand in der Berliner U-Bahn sich dafür interessiert hat. Wer jetzt Banksy ist und wer nicht.
Heute kann man sich das fast nicht vorstellen. 2003 war Banksy eben noch nicht so berühmt, vor allem nicht außerhalb von England. Nach allem, was Mimia erzählt, glaube ich es wirklich. Sie hat den echten Banksy getroffen. Damals hat ihn kein Kumpel ersetzt. Der Aufwand wäre zu hoch gewesen. Mia über den ganzen Tag was vorzuspielen und all den anderen SprayerInnen der Ausstellung, mit denen sie abends noch Pizza essen waren. Nicht vorstellbar. Er hat Mia wegen ihrem Sprayer-Freund tatsächlich vertraut. Und dann erzählt sie plötzlich ein witziges Detail von der U-Bahnfahrt.
Dann bin ich in der Bahn gefahren mit ihm und da hat er gesagt, dass seine Hose rutscht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht meinen Gürtel schenken kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war so ein Billiggürtel, so ein roter. Und den hat er sich dann umgeschnallt und dann haben wir uns halt so weiter unterhalten. Und dann hat er gesagt, er will jetzt noch in den Zoo, weil er da noch was malen will.
Im Elefantengehege. Wenn man da reinklettern will, ist es natürlich besser, wenn die Hose gut sitzt. Dass Banksy in Zoo sprayt, ist im Sommer 2003 nichts Ungewöhnliches mehr. Banksy hat damals schon in den Zoos von Barcelona und London an Felsen und Wände gesprayt. Oder in Bristol im Elefantengehege diesen Satz von einer Gedankenblase umrahmt.
I want out. This place is too cold, keep a smells. Ich will raus. Boring, boring, boring. Dieser Ort ist zu kalt, Wärter stinkt. Langweilig, langweilig, langweilig.
Aber was Mimia danach erzählt, finde ich extrem faszinierend. Es ist die erste und bis zum Ende meiner Recherche die einzige Misserfolgsgeschichte von einer Banksy-Aktion, von der ich erfahre. Keine clevere Heldengeschichte. Banksy ist tatsächlich im Elefantengehege im Berliner Zoo gewesen. Allerdings, was da genau passiert ist, wurde im Tagesspiegel nicht abgedruckt. Es steht nur in der ersten Fassung von Mias Artikel, den sie mir nach unserem Telefonat rauskramt und zuschickt. Mia beschreibt da, wie sie Banksy ein zweites Mal trifft.
Am nächsten Tag hat er schlechte Laune. In der U-Bahn steht er mit verschränkten Armen und gesenktem Blick. Die Zoo-Aktion ist gescheitert. Genau 65 Sekunden hat es gedauert, bis der Nachtwächter ankam. Er hat etwas von Polizei gesagt. Dann sind wir weg. Irgendwie habe ich in Berlin kein Glück. Aber wir kommen wieder, sagt er und lässt wieder mal seinen Silberzahn aufblitzen.
Eine Aussage von Banksy, die so nicht stimmt, wie die Zukunft zeigen wird. Banksy ist nach dieser Begegnung im Zoo nicht mehr nach Berlin zum Sprayen zurückgekehrt, nicht mal nach Deutschland. Wahrscheinlich war es ihm hier zu heiß. Vielleicht ist Banksy sogar festgenommen worden im Zoo. Natürlich hält diese kleine Misserfolgsgeschichte Banksy nicht auf. Er sucht neue Wege für sein Getting Up. Ein paar Monate nach dem Zoobesuch in Berlin, im Oktober 2003, hängt er seine Kunst ins Museum, in die Tate Britain in England. Ihr kennt die Aktion vom Anfang der Folge. In den nächsten zwei Jahren geht es immer so weiter. Banksy klebt einen Schaukasten mit einer sprayenden Ratte ins Naturhistorische Museum in London. Eine verendete Version der Mona Lisa in den Louvre in Paris. Ein Stück Stein mit seiner Art moderner Höhlenmalerei ins British Museum in London. Und dann kommt das Finale. Am 13. März 2005 schleust Banksy seine Werke in vier New Yorker Museen. Mit dabei das MoMA und das Metropolitan Museum of Art. Also wirklich, die wichtigsten Museen der Welt. In seinem Bestsellerbuch Wall and Peace behauptet Banksy, seine Kunst habe zum Teil 8 bis 12 Tage in New York gehangen. Im Metropolitan Museum allerdings nicht. Dort wird das Kunstwerk schon nach 2 Stunden entdeckt. Es ist einfach zu auffällig. Da trägt eine Dame aus lang vergangener Zeit eine Gasmaske auf dem Gesicht, die sicher nicht aus ihrer Epoche stammt. Trotzdem, es klappt. Banksy bekommt weltweit Aufmerksamkeit für seine Museumsaktion. Die FAZ schreibt das erste Mal über ihn, die New York Times berichtet und er wird in den USA im National Public Radio NPR interviewt.
So we're on the line with the artist who goes by the name of Banksy.
Wir nehmen an, dass Sie der sind, für den Sie sich ausgeben, aber wie können wir sicher sein?
Oh, you have no guarantee of that at all.
Oh, Sie haben da absolut keine Garantie dafür.
How is it that you managed to hang?
Wie schaffen Sie es, Kunstwerke unbemerkt aufzuhängen?
These are not always
small. Das sind nicht immer kleine Werke.
No, I mean some of them are quite big. I think it's kind of a testament to the frame of mind most people are in when they're in a museum, really.
Nein, einige von ihnen sind ziemlich groß. Ich denke, das ist ein Beweis für die Einstellung der meisten Leute im Museum. Die meisten Leute gehen vorbei und schenken den Dingen keine Aufmerksamkeit. Offensichtlich nicht mal Leuten mit großen Bärten, die mit Kunstwerken herumhantieren und sie aufkleben. In der Met hatte ich zum Beispiel gehofft, dass es länger halten würde. Das Museum ist berühmt dafür, dass es ein Henri Matisse-Gemälde 42 Tage lang kopfüber aufgehängt hat, bis denen jemand gesagt hat, dass es falsch herumhängt.
So I was aiming for at least 42 days, but unfortunately I didn't get that far.
Banksy hat es geschafft. Sein Name ist jetzt auf der ganzen Welt ein Begriff. Natürlich möchte ich Banksy für diesen Podcast persönlich sprechen. Ich schreibe ihn also mal wieder an, unter anderem per Mail und über Instagram. Ich feile an jeder Formulierung und ich bitte ihn um ein Interview. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Aber immerhin hat er mich auch noch nicht blockiert. Ich deute das als gutes Zeichen und warte erstmal ab. In dieser Folge habe ich Banksys Anfänge als Friedensaktivist rückverfolgt. Und ich habe euch erzählt, wie Banksy, trotz seines kleinen Misserfolgs im Berliner Zoo, nach ganz oben gekommen ist mit seinen außergewöhnlichen Aktionen. Er erlangt das erste Mal weltweite Bekanntheit. Gleichzeitig hört er auf, Banksy neben seine Werke zu sprayen. Ein Name, der jetzt gerne mal von Sprayern in Wanksy umgesprayt wird. Wichser. Denn wer Erfolg hat, der hat auch Feinde. In der nächsten Folge, die traditionelle Graffiti-Szene in London, die hat ein Problem mit Banksy, diesem Typen aus Bristol. Es beginnt ein Krieg. Die Graffiti-Szene gegen Banksy.
It's not graffiti.
Es ist einfach kein Graffiti. Wenn ich mit einer Schablone ankommen würde oder einem Stück Pappe, würden mich meine Kumpels umbringen.
My mates would kill me. It's cheating.
Banksy completely copied what he was doing from Black Lorette.
Banksy hat, was er gemacht hat, offensichtlich komplett von Black Lorette kopiert.
That's not inspired.
Das ist, wie wir es in der Graffiti-Welt nennen,
well, that's buying someone's style.
Den
so,
Stil von jemandem
beißen. No-no.
Und das ist ein absolutes Tabu.
There are people who really hate Banksy.
Es gibt Leute, die Banksy wirklich hassen.
He knows that.
Und er weiß das.
Ich bin Ortrun Schütz und das war Banksy. Rebellion oder Kitsch? Folge 3. Banksys Aufstieg. Ein ARD-Original vom RBB. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Idee, Autorin und Host, Ortrun Schütz. Dramaturgie und Storyberatung, Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion, Roman Ruthart und Romy Sigmüller. Executive Producer RBB, Jens Jarisch. SprecherInnen, Peter Becker als Banksy, Kim Neubauer, Martin Brettschneider, Max Hegewald und Bernd Moss. Technische Realisation, Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regie und Sounddesign, Giuseppe Maio.